Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 10. Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen. Fairer Handel, solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit. In der Sendung sprechen wir mit den Organisationen WEED, FEMNET und Südwind über ihre neuen Projekte in Sachen faire Beschaffung. Damit ist der Einkauf der öffentlichen Hand, also Kommunen, Bundesländer und Bund, unter Beachtung sozialer Kriterien gemeint. Im letzten Drittel der Sendung schauen wir noch einmal auf die Preisverleihung Hauptstadt des fairen Handels aus dem Alten Rathaus in München. Die Gewinnerkommunen hatten wir in der letzten Sendung schon vorgestellt. Diesmal sind der Publikumspreis, der Newcomerpreis und zwei Sonderpreise dran.
LoRa München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Die Stadt München hatte im Jahr 2023 beim bundesweiten Wettbewerb Hauptstadt des fairen Handels der Servicestelle Kommunen in der einen Welt den ersten Platz in der Kategorie Großstadt gewonnen. Damit war München als Ort der nächsten Preisverleihung in 2025 gesetzt und die fand im Alten Rathaus statt. Gewonnen haben die ostfriesische Inselgemeinde Langeoog, Ludwigsburg und Lübeck. Im Alten Rathaus in München präsentierten auch einige NGOs ihre aktuellen Projekte, zum Beispiel WEED. Das Kürzel steht für World Economy, Ecology und Development. Ein neues Projekt von WEED nennt sich Fair E-Tronics, Beschaffung von Informations- und Kommunikationstechnologien, IKT, mit Verantwortung, Beratung und Unterstützung für Kommunen. Das Projekt soll Kommunen beim Einkauf von IKT- bzw. IT-Produkten helfen, auf die Einhaltung sozialer Kriterien zu achten. Dazu gehören zum Beispiel die Zahlung fairer Preise an die ProduzentInnen oder die Beachtung von Arbeitsrechten und Sozialstandards entlang der Lieferkette. Ein wichtiger Ansatz, denn Kommunen in Deutschland haben eine große Marktmacht. Allein München kauft jedes Jahr Produkte und Dienstleistungen in Höhe von 500 Millionen Euro ein. Mehr über das Projekt Fair E-Tronics und seine Ziele erfahren wir jetzt von Lotte Jäger von WEED, die uns zunächst über die Arbeit der Organisation informiert.
Wir arbeiten zu den Themen globales Finanzsystem, Wirtschaft und Menschenrechte, Rohstoffgerechtigkeit und Konzernmacht und setzen hier einen Fokus auf die Verantwortung des globalen Nordens und vor allem Deutschland, unseren wirtschaftlichen und politischen Akteuren hier für die Weltwirtschaft, die von sehr viel Ungleichheit geprägt ist, immer noch sehr viel Armut, sehr viel Ausbeutung. Und wir wollen eben von hier, von unserem Standort aus probieren, Reformvorschläge voranzutreiben, Strukturwandel voranzutreiben und diese großen Probleme anzugehen.
Jetzt hat WEED ein neues Projekt, das heute hier im Alten Rathaus auch vorgestellt wird. Das heißt IKT-Beschaffung mit Verantwortung, Beratung und Unterstützung für Kommunen. Erstmal, was heißt denn IKT überhaupt?
IKT steht für Informations- und Kommunikationstechnologie. Oft sagen wir einfach IT.
Was hat es mit dem Projekt auf sich? Was ist da geplant?
Also die Lieferketten von IKT-Produkten sind besonders komplex. In allen Produkten wie zum Beispiel Handys oder Laptops sind über 100 verschiedene Materialien und dann verschiedene Bauteile drin. Und jedes Material, jeder Rohstoff hat eine eigene Lieferkette und diese Lieferketten verflechten sich dann zu total komplexen Produktionsnetzwerken. Und deswegen ist es bei IKT besonders schwierig, Menschenrechte in den Lieferketten nachzuvollziehen, die Menschenrechtsverletzungen nachzuvollziehen und dagegen vorzugehen. Und unser Projekt Fair E-Tronics soll Kommunen dabei unterstützen, in ihren Ausschreibungen soziale und menschenrechtliche Kriterien zu integrieren und dadurch kleine Veränderungen in diesen komplexen und sehr risikoreichen Lieferketten anzustoßen. Wir möchten Kommunen dabei prozessbegleitend beraten. Das heißt, von den ersten Überlegungen, sobald eine Kommune weiß, was beschafft werden soll, dass wir uns zusammensetzen und schauen, okay, welche Risiken gibt es da in der Lieferkette, welche Stellschrauben können wir drehen, was kann da gemacht werden. Und letztendlich möchten wir auch konkrete Formulierungshilfen formulieren, die in die Ausschreibung dann eingebaut werden können.
Habt ihr da schon Kommunen in Aussicht, die da Lust und Interesse haben, da mitzumachen?
Ja, also wir haben zwei Kommunen, die teilnehmen werden oder teilweise auch hat der Prozess schon angefangen. Das sind Ludwigsburg und Oldenburg. Wir haben aber noch Kapazitäten, also wir suchen auch noch Kommunen, die Lust auf unser Projekt haben. Es ist leider schwierig, da zurzeit ja auch viele Gelder gekürzt werden, dass Kommunen zwar Interesse haben, aber dann leider das Interesse wieder zurückziehen müssen, weil sie nicht beschaffen können, weil kein Geld da ist. Also genau, wir haben noch Platz.
Vielleicht die Stadt München?
Ja, sehr gerne, da würden wir uns freuen.
Da wären ja heute genügend Vertreterinnen aus Politik und Verwaltung da, die man da ansprechen könnte. Wie ist das, die Problematik, haben Sie schon erwähnt, diese lange Lieferkette, die IT-Produkte haben. Es gibt zum Beispiel die faire Computermaus von Naga IT, das ist eine kleine Computermaus, da wenn man mal die Schachtel, diese Hülle um die Maus wegmacht, da ist nicht viel drin. Und trotzdem hat diese Maus eine Lieferkette mit 100, mindestens 100 Akteuren. Wie will man dem Ganzen Herr werden? Also ich tue mir schwer zu glauben, dass eine Kommune auch mit ihrer Hilfe da sagen kann, jetzt haben wir aber die ganze Lieferkette von dem IT-Produkt durch, das ist jetzt wirklich ein faires Produkt. Oder glauben Sie, das kriegen Sie hin?
Leider nein. Also es gibt aktuell keine wirklich fairen IKT-Produkte. Auch solche Best-Practice-Beispiele wie zum Beispiel die faire Computermaus oder das Fairphone oder es gibt einige Laptops, die so fair wie möglich produziert werden sollen, können nicht ganz fair produziert werden. Und das liegt eben an diesen strukturellen Problemen, die wir haben in der IKT-Produktion. Aber es gibt eben auf allen Ebenen der Lieferkette, also angefangen von der Rohstoffgewinnung, zum Beispiel vom Abbau von Metallen oder seltenen Erden zur Raffinerie und dann zum Zusammenbau und der Montage. Auf all diesen Stufen gibt es Ansätze, was getan werden kann und teilweise auch eben schon getan wird, um Menschenrechtsverletzungen zu identifizieren und dagegen vorzugehen. Und da klinken wir uns quasi ein, dass wir schauen, was gibt es, was wird getan und wie können wir solche Kriterien in die Ausschreibung mit einbauen. Natürlich mit dem Wissen, und das finde ich auch wichtig, das ehrlich zu sagen und auch hervorzuheben, dass kein Produkt, was wir zurzeit beschaffen können, wirklich fair sein kann. Aber das sagen wir ja immer so schön, es geht bei der Beschaffung um die Hebelwirkung und das ist super wichtig, dass eben Hersteller und Unternehmen, die Teil dieser Kette sind, sehen, da wird Druck gemacht, wir müssen was verändern, weil ich glaube schon dran, dass es theoretisch möglich ist, dass wir irgendwann eine vollständig transparente Lieferkette haben, weil Unternehmen haben diese Daten ja auch, beziehungsweise wenn sie sie nicht haben, dann ist es auch teilweise gewollt oder strategisch so, dass es ja intransparent ist, damit man eben Kosten externalisieren kann und sich der Verantwortung auch ein bisschen entziehen kann. Aber wir haben super hochmoderne Technik heutzutage. Es wäre möglich, die Lieferkette ganz zu tracken und deswegen sollten auch Kommunen ihren Teil dazu beitragen, dass da ein bisschen mehr Druck gemacht wird.
Verlassen Sie sich oder auch die Kommunen dann bei Ihrer Arbeit, die Lieferkette zu kontrollieren, auch auf Siegelzertifikate und Labels im IT-Sektor oder im IT-Bereich?
Ja, also das Schwierige bei IT ist ja wieder, dass es nicht so viele Siegel gibt. Wenn wir das vergleichen mit Baumwolle oder Lebensmitteln, Bananen, da gibt es gute, etablierte Siegel. Bei IKT gibt es nur sehr wenige, aber es gibt einige. Es gibt zum Beispiel das Siegel TCO Certified. Das wird vergeben von einer schwedischen Nichtregierungsorganisation. Und das ist so, ja, das anspruchsvollste Label, was es zurzeit gibt für IKT. Da werden viele strenge ökologische, aber auch soziale und menschenrechtliche Kriterien eingefordert und kontrolliert durch externe Audits und ja, Monitoring-Verfahren. Und genau, das ist so das Anspruchsvollste, was es gibt. Es gibt außerdem den Blauen Engel, der teilweise auch für IT-Produkte angewendet wird. Allerdings sind hier noch nicht so viele Produkte zertifiziert und der Fokus liegt auch eher noch auf Umwelt- und Nachhaltigkeitskriterien. Und dann gibt es noch weitere Label, wie zum Beispiel das EU-Eco-Label, das auch immer mehr soziale Kriterien mit einbaut, oder auch EPEAT, ein US-amerikanisches Label. Aber da sehen wir eben einen Fokus, der sehr stark auf ökologischen Kriterien ist. Das Soziale wird so ein bisschen eher als zweitrangig gesehen. Und wir sehen auch, dass teilweise gar keine externen Audits eingefordert werden. Und dann, wenn es sich dann letztendlich eher um so eine Selbstauskunft der Unternehmen handelt, da müssen wir natürlich immer ein bisschen vorsichtig werden, weil wir darauf nicht vertrauen können.
Ich habe mal nachgefragt zu diesem schwedischen Label oder Siegel. Welche Produkte haben denn dieses Label?
Super viele, also ganz viele verschiedene Produktgruppen. Ich kann sie nicht alle aufzählen. Handys, Laptops. Ich glaube, das Einzige, was zurzeit fehlt, sind Kopierer, Drucker und so Multifunktionsgeräte. Aber es gibt es für sehr viele verschiedene Produktgruppen und das weitet sich auch immer weiter aus, zum Glück.
Nochmal zurück zu Ihrem Projekt. Sie haben gesagt, Sie sind schon gestartet, haben zwei mittelgroße Städte in der Auswahl. Wo stehen Sie gerade?
Noch sehr am Anfang. Also wir haben tatsächlich jetzt mit beiden Kommunen erst so Vorgespräche geführt, um erstmal zu schauen, was soll beschafft werden, wie können wir unterstützen, und haben jetzt unsere erste längere Beratung im Dezember. Mit Oldenburg, mit Ludwigsburg geht es dann nächstes Jahr erst los. Genau, also wir stehen noch am Anfang, wir sind bei der Vorarbeit, bei der Recherche. Das ist ja für uns auch viel Arbeit, vor allem wenn es um Produkte geht, wie zum Beispiel jetzt um Bildschirme oder Kopierer, die noch weniger im Fokus sind und für die es vielleicht auch noch weniger Label gibt. Da müssen wir auch viel Vorarbeit leisten. Wir haben Electronics Watch dabei als Partnerorganisation, die eben externes Monitoring anbieten, da sie mit vielen Partnerorganisationen in Elektronikproduktionsländern zusammenarbeiten. Also die bringen ein großes Fachwissen und auch ja nochmal eine ganz andere Wirkung zu dem Projekt dazu. Und genau, aber sind noch ganz am Anfang und werden auch im Laufe des Projekts hoffentlich die ein oder andere spannende Veröffentlichung schreiben, damit auch andere Kommunen, die jetzt vielleicht nicht gerade teilnehmen können, auf die Infos und das Wissen, was wir erarbeiten möchten, dann zugreifen können.
Das war Lotte Jäger von der NGO WEED über deren neues Projekt Fair E-Tronics, IKT-Beschaffung mit Verantwortung, Beratung und Unterstützung für Kommunen. Das Interview haben wir während der Preisverleihung Hauptstadt des Fernhandels im Alten Rathaus geführt. Und von dort geht es jetzt auch weiter. Auf der Veranstaltung war auch Femnet mit einem Infostand vertreten. Die Organisation stellte dort ihr Projekt Öffentliche Beschaffung gerecht, transparent und digital vor. Darüber haben wir mit Rosa Grabe gesprochen. Sie ist Bereichsleiterin Nachhaltige Beschaffung bei Femnet und stellte zunächst den Verein vor.
Femnet ist eine Frauenrechtsorganisation, die und seit 10 Jahren beraten wir Kommunen dabei, soziale Kriterien in die Beschaffung, in die öffentliche Beschaffung zu integrieren. Allgemein stehen wir für faire Arbeit, starke Frauen. Also es geht darum, hauptsächlich den Frauen in der Textilindustrie bessere Arbeitsbedingungen zu verschaffen.
Der Fokus ist wirklich ausschließlich auf der Textilindustrie?
Ja, hauptsächlich. Aber man kann einige Situationen auch auf andere Bereiche übertragen. Arbeitsrechtsverletzungen gibt es eben auch in anderen Bereichen. Aber hauptsächlich ist unser Fokus liegt auf Textilien.
Warum ist es wichtig, dass Kommunen oder überhaupt die öffentliche Hand fair einkaufen oder unter Beachtung ökologischer und jetzt in Ihrem Fall sozialer Kriterien einkaufen?
Weil die öffentliche Hand Produkte einkauft, von denen man sich eigentlich sicher sein kann, dass die unter sehr unfairen Bedingungen produziert wurden. Teilweise ist da Kinderarbeit involviert oder Zwangsarbeit. Das verstoßt gegen Menschenrechte und Arbeitsrechte. Und deswegen ist es wichtig, dass die öffentliche Hand genau hinschaut, damit das nicht mit Steuergeldern finanziert wird.
Sie haben gesagt, der Fokus ist auf Textilien. Welche Textilien verwendet denn zum Beispiel eine Kommune? In der Regel wird es ja immer das Gleiche sein.
Ja, hauptsächlich ist das Berufsbekleidung oder Schutzbekleidung. Das kann sehr speziell sein, wie zum Beispiel Brandschutzbekleidung für die Feuerwehr, aber auch Gärtner brauchen teilweise besondere Bekleidung. Chemikalienschutz kann auch dabei sein. Oder aber es sind Bettwäsche oder Handtücher für Krankenhäuser beispielsweise oder Pflegeheime. Das ist so das Grobe, was meistens überall gebraucht wird.
Jetzt hat Femnet ein Projekt ins Leben gerufen, das nennt sich Öffentliche Beschaffung gerecht, transparent und digital. Was macht dieses Projekt?
Das Projekt baut auf 10 Jahre Beratungsarbeit, wo wir Kommunen dabei begleitet haben, wie Schritt für Schritt die Beschaffung von Textilien fairer gestaltet werden kann. Und jetzt haben wir einen Fokus auf Geschlechtergerechtigkeit in der Lieferkette. Wir wollen schauen, wie im Speziellen Frauen in der Lieferkette nochmal besonders betroffen sind von den schlechten Arbeitsbedingungen, Diskriminierung zum Beispiel. Wir wollen schauen, dass die Gütezeichen, die Nachweise, die eingefordert werden von Kommunen, das ist immer sehr kompliziert. Da haben auch viele Respekt davor zu schauen, was ist Greenwashing oder was ist ein guter Nachweis. Das ist vergaberechtlich, muss man eben schauen, dass das ein gültiges Gütezeichen ist oder gleichwertig. Und da wollen wir ein Tool bauen, um da den Kommunen zu helfen, weil wir da einfach schon ziemlich viel Erfahrung haben und dieses Wissen wollen wir digitalisieren, sodass das in Zukunft einfacher wird. Und außerdem versuchen wir gerade herauszufinden, wo die Textilien, die in Deutschland beschafft werden von Kommunen, eigentlich herkommen. Also aus welchem Land oder aus welcher Region. Und das stellt sich als ziemlich schwierig heraus. Das weiß nämlich keiner so ganz genau. Und deswegen werden wir da Transparenzkriterien entwickeln, die dann in der Vergabe eingefordert werden können, damit dann zukünftig einfach genauer darauf geachtet werden kann, wo kommt etwas her, und wenn das ein Risikogebiet ist, dass dann eben gefordert werden kann, dass auf Menschen- und Arbeitsrechte geachtet wird.
Sie haben eingangs der Frage von Geschlechtergerechtigkeit gesprochen, was mehr in den Fokus gestellt werden soll. Warum sind Frauen oft stärker von Ausbeutung oder schlechten Arbeitsbedingungen etc. betroffen?
Das kommt ein bisschen auf das Produkt an. Also das ist ein bisschen unterschiedlich, wie die Lieferkette verläuft. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass oftmals in den, zum Beispiel bei IT oder Elektroartikeln, Textilien oder Lebensmittel, da sind oft Frauen in den nicht so hochbezahlten Stellen angesiedelt. Die haben eine Doppelbelastung. Es gibt zum Beispiel auch viele gesundheitliche Themen, die Frauen insbesondere betreffen, die zum Beispiel auf die Reproduktion sich auswirken, oder wenn keine Pause gewährt wird. Frauen brauchen einfach öfters eine Pause als Männer an bestimmten Tagen im Monat. Solche Dinge werden bisher noch nicht in den Fokus genommen, und das ist aber wichtig, wenn man das fair gestalten möchte.
Und Sie entwerfen da oder haben schon einen, also nicht Sie persönlich, sondern Femnet, einen Kriterienkatalog entworfen. Unter diesen Bedingungen geht man dann auch die Produkte durch.
Wir sind jetzt gerade am Anfang. Also es gibt schon Kriterienkataloge, die wir mit anderen zusammen entwickelt haben. Aber war bisher eher auf Unternehmensverantwortung gemünzt. Und jetzt wollen wir eben schauen, wie kann man das übertragen auf die öffentliche Beschaffung. Und das ist nicht immer so einfach, weil es da eben viele Gesetze zu beachten gibt. Und für beschaffende Personen, die müssen sich an alle diese halten. Und deswegen wollen wir zusammen mit einer Kommune das einmal durchspielen. Also in einem Vergabeprozess schauen, was wird als nächstes beschafft. Ist das ein Produkt, wo Geschlechtergerechtigkeit besonders beleuchtet werden sollte? Und dann gehen wir Schritt für Schritt durch, wo sind jetzt die Schritte, wo man das auch einfordern kann. Weil das Problem ist, dass das auch nachweisbar sein muss. Ansonsten bringt das dann auch nicht so viel. Also nur was einfordern, was man nicht nachweisen kann, hat meistens nicht so einen großen, nicht so eine große Aussicht auf Erfolg.
Haben Sie denn schon die Kommune gefunden, mit der Sie dieses Projekt jetzt starten wollen?
Ja, das wird die Stadt Fürth sein.
Keine kleine Stadt, so eine, wie heißt das, mittlere Großstadt oder so ähnlich. Die haben ja dann schon verschiedenste, ich kenne das von Stadt München, so viele seitenweise Vergabekriterien, und auf was alles geachtet werden muss, ist ein sehr, sehr langer Prozess, das Ganze.
Genau, also die Stadt Fürth hat schon viel Erfahrung in der Fernbeschaffung, deswegen wollen die sich jetzt auch einen Schritt weiter wagen. Das ist auch keine Sache, die ich jetzt einer Kommune empfehlen würde, die die allerersten Schritte geht, weil da geht es dann schon ins Eingemachte, und so ein Vergabeprozess, ja, das sind hunderte von Seiten, und da kommt dann eben nochmal was dazu, aber ich finde, das lohnt sich.
Wann wird es da die ersten Ergebnisse geben, oder wie lange wird das Projekt dauern?
Wir werden im nächsten Jahr starten. Also wir sind gerade dabei zu schauen, welches Produkt es denn sein soll. Da müssen wir eben schauen, was sich da anbietet. Und dann wird es Anfang nächsten Jahres losgehen. Und hoffentlich haben wir dann Ende nächsten Jahres Ergebnisse.
Alle öffentlichen Haushalte sind knapp bei Kasse, es soll gespart werden. Wirkt sich das jetzt auch auf das Thema öffentliche Beschaffung oder faire Beschaffung aus, dass man eben mehr wieder auf den Preis schaut und weniger darauf, ob das Produkt nachhaltig ist?
Das werden wir sehen. Also wir hatten die Befürchtung zum Beispiel auch während der Pandemie. Das hat sich aber nicht bewahrheitet. Also deswegen bin ich hoffnungsfroh, dass da die Grundsteine, die geschaffen wurden, auch weiterhin tragen. Und es sind einfach viele dabei, die verstanden haben, dass wir eine Welt sind und dass es globale Zusammenhänge gibt und da jeder ein Stück Verantwortung trägt. Deswegen bin ich hoffnungsfroh, dass da auch ein Stück noch weitergeht, auch wenn die Vorzeichen nicht so gut sind.
Soweit Rosa Grabe, Bereichsleiterin Nachhaltige Beschaffung bei Femnet, über das Projekt Öffentliche Beschaffung – gerecht, transparent und digital. Wichtiges Ziel des Projekts ist es, geschlechtergerechte Kriterien in Vergabeverfahren von Kommunen zu verankern. Wir kommen zu einem weiteren Projekt der Fernbeschaffung, das sich mit einem Infostand im Alten Rathaus vorgestellt hat. Auch der Weg gehört zum Ziel. Soziale Kriterien für die Logistik heißt es, und entwickelt wurde es vom Verein Südwind, Institut für Ökonomie und Ökumene. Irene Knoge, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Südwind, stellt uns das Projekt und Südwind vor.
Ja, Südwind insgesamt, wir forschen und handeln zu weltwirtschaftlicher Gerechtigkeit Und in den letzten Jahren haben wir uns sehr stark angeschaut, welche Risiken es in den Wertschöpfungsketten verschiedener Produkte gibt. Kakao, Bananen, aber auch Kautschuk.
Sie haben jetzt dieses Projekt, was ich sehr gut finde. Auch der Weg gehört zum Ziel, soziale Kriterien für die Logistik. Es ist ja oft so, dass es bei dem fairen Handel und aber auch bei der fairen Beschaffung ja immer nur auf das Produkt geht. Es geht um die Menschen, die es produzieren. Aber es wird eigentlich nie auf die Lieferkette geachtet. Und Sie machen das jetzt. Warum sind denn überhaupt diese Transportwege so überhaupt nicht im Fokus oder bisher nicht so in dem Fokus gewesen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ehrlich gestanden haben wir uns das auch gefragt, weil die Missstände tatsächlich sehr erheblich sind. Ich glaube, das ist einfach dem Produkt geschuldet. Man hat halt ein Produkt in den Händen, will wissen, wo ist es hergestellt worden, wer hat das hergestellt und unter welchen Bedingungen und macht sich keine Gedanken darüber, wie das Produkt dann letztendlich zu uns kommt. Wir selbst sind eigentlich auch eher indirekt darauf gestoßen, weil wir ein Projekt zu Kinder- und Zwangsarbeit hatten und da unter anderem auf Fälle von Zwangsarbeit im internationalen Schiffstransport gestoßen sind. Und da haben wir uns gedacht, da schauen wir uns das mal genauer an und haben eben durchaus Missstände nicht nur im internationalen Schiffstransport, sondern auch im Lkw-Transport, Straßengüterverkehr hier in Deutschland und Europa festgestellt. Und genau, daran versuchen wir jetzt zu arbeiten.
Welche Missstände gibt es da genau? Können Sie das noch ein bisschen ausführen?
Das Interessante ist, dass die Missstände sehr ähnlich sind zu dem, was wir auch aus Produktionsstätten kennen. Was wir sowohl beim internationalen Schiffstransport als auch im Straßengüterverkehr festgestellt haben, ist, dass es auch hier Machenschaften von teils illegalen Anwerbeagenturen gibt, die sozusagen die Armut in vielen Ländern ausnutzen, Menschen anwerben, auch unter Vortäuschung falscher Tatsachen, sie auf die Schiffe bringen, dann müssen sie teilweise Verträge unterschreiben, deren Sprache sie überhaupt nicht kennen, die sie nicht verstehen, arbeiten dann oft sehr isoliert. Das gilt für den Straßengüterverkehr genauso wie für den internationalen Schiffstransport, entweder auf den Schiffen oder auf Deutschlands Straßen. Überlange Arbeitszeiten ist ein ganz großes Thema und vor allen Dingen sehr niedrige Löhne. Also es gab einen Fall, wo der DGB ausgerechnet hat, oder mehrere Fälle eigentlich, wo der DGB Stundenlöhne von unter 2 Euro in Deutschland ausgerechnet hat.
Und da versuchen Sie jetzt mit Ihrem Projekt gegenzuhalten oder was dagegen zu tun? Was läuft da in diesem Projekt konkret ab?
Also wir haben schon mit einem Vorgängerprojekt sozusagen gestartet. Da waren die Zielgruppen eher die Unternehmen selbst, also sowohl die auftraggebenden Unternehmen als auch Speditionsunternehmen, um zu schauen, wie kann man menschenrechtliche Risiken überhaupt erkennen, wie kann man denen auch entgegenwirken, welche Optionen gibt es überhaupt. Und jetzt ist unser Ziel eben, die Erkenntnisse, die wir da gewonnen haben, auch in die kommunale Beschaffung einzubringen. Also bei der kommunalen Beschaffung, glaube ich, ist es ähnlich wie lange Zeit bei den Unternehmen. Man guckt sich Produktionsstätten an, man versucht Kriterien bei der Vergabe reinzubringen, dass Produkte fair hergestellt werden. Aber der Transport ist eben da auch praktisch noch gar nicht auf dem Schirm.
Und Sie beraten da die Kommunen oder wie schaut das ganz, ganz konkret aus?
Genau, also Ziel ist es eigentlich, eine Pilotkommune zu begleiten bei einer Ausschreibung und da soziale Kriterien auch mit einzubringen, so kleine Marktdialoge, sag ich mal, durchzuführen, um auch zu gucken, was kann ich in einer Ausschreibung überhaupt erwarten, was können Speditionen überhaupt schon leisten, was können Reedereien überhaupt schon leisten. Also das so ein bisschen auszuloten und dann tatsächlich mit einer Kommune, die wir hoffentlich finden werden, so eine Art Pilotausschreibung zu machen.
Da kann ich mir jetzt schon vorstellen, wie die Arbeitgeberverbände reagieren werden. Dann wird sofort das Geschrei los, das ist ja noch mehr Bürokratie etc. etc. Was sagen Sie dazu?
Eigentlich sehen wir gerade im Logistiksektor, dass dieses kleine bisschen mehr an Bürokratie, nämlich sich mal menschenrechtliche Risiken anzuschauen, immense Auswirkungen hier schon hatten. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, wir hatten hier 2022 einen großen Aufstand, sage ich mal, von Lkw-Fahrern aus EU-Drittstaaten, die über 100.000 Euro eingefordert haben von ihrem polnischen Spediteur. Und es waren am Ende die Unternehmen, deren Waren auf den LKWs geladen waren, die dafür gesorgt haben, dass die Fahrer ihr Geld bekommen haben. Und ich glaube, das bisschen mehr an Bürokratie sollte es uns wert sein, um eben auf diesen Gerechtigkeit auf den Straßen und hoffentlich auch bald auf den Schiffen haben zu können.
Der Politik ist es nicht wert. Die hat das Lieferkettengesetz, sowohl jetzt die Bundesregierung, also das Kabinett hat es, glaube ich, erst beschlossen, ist jetzt, glaube ich, auch im Bundestag. Plan ist es zu verwässern, die Berichtspflichten abzuschwächen oder ganz zu streichen. Europäische Lieferkettenrichtlinie wird es vermutlich auch nicht besser ergehen. Eigentlich stehen alle Zeichen, sage ich mal, gegen Ihr Projekt, sage ich mal.
Na, gegen unser Projekt nicht, leider gegen eine zunehmende Regulierung, das ist korrekt. Ich kann nur wiederholen, ich glaube halt wirklich, man sieht in einigen Fällen bereits, dass ein Lieferkettengesetz durchaus Wirkung zeigt. Und ich glaube, das müsste es uns wert sein. Und wir sehen auch von vielen Unternehmen, sag mal die Vorreiterunternehmen, die ja in den letzten Jahren schon wahnsinnig viel investiert haben, die sehen auch, dass es sich lohnt, weil man resilientere Lieferketten hat, die haben viel investiert, dann minimiert sich irgendwann auch der bürokratische Aufwand. Am Anfang ist es sicherlich ein bisschen mehr, am Ende reguliert sich auch das ein bisschen. Und ich glaube, man muss es einfach richtig umsetzen. Was in der Vergangenheit leider passiert ist, ist, dass viele Unternehmen pauschal die Verantwortung an ihre Lieferanten abgewälzt haben. Dadurch waren dann auch kleine und mittlere Unternehmen überproportional betroffen. Und ich glaube, wenn man das vernünftig regelt und auch das sozusagen Leitsätze dafür festlegt, dann ist es für jedes Unternehmen machbar.
Zurück zu Ihrem Projekt. Sie haben gesagt, Sie müssen sich noch eine Kommune suchen, die mit Ihnen das Projekt durchzieht. Gibt es da schon erste Interessenten, die da Interesse bekundet haben? Sie wollen nur eine Kommune, oder?
Erstmal nur eine Kommune, genau, aber so ganz klar ist es noch nicht. Wir können sicherlich auch irgendwie anders arbeiten, dass man eher Leitlinien festlegt für bestimmte Produkte oder auch produktübergreifend, die dann auch von mehreren Kommunen sozusagen gleichzeitig umgesetzt werden können. Aber Logistik ist ja jetzt, sagen wir mal, was nicht als Einzelvergabe vergeben wird, sondern es müsste ja quasi immer gekoppelt werden an irgendein Produkt, das man beschafft. Und das müsste im Zweifelsfall natürlich auch eine etwas größere Beschaffung sein. Deswegen, glaube ich, grenzt sich der Kreis auch der potenziellen Kommunen schon so ein bisschen ein. Aber genau, wir können auch genauso gut arbeiten, dass wir sagen, wir entwickeln Leitlinien, die man dann überall sozusagen mit einbauen kann.
Das Projekt steht ganz am Anfang, haben Sie gesagt. Welche Dauer haben Sie da angesetzt?
Ja, leider aus budgetären Gründen nur bis Ende nächsten Jahres. Das heißt, wir sind wirklich darauf angewiesen, dass wir nächstes Jahr dann irgendeine Kommune finden, die das mit uns machen möchte.
Das war Irene Knoke vom Verein Südwind, Institut für Ökonomie und Ökumene, über das Projekt Auch der Weg gehört zum Ziel. Soziale Kriterien für die Logistik. Ihr habt Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und hört eine Sendung aus der Reihe Von München soll kein Schaden ausgehen. Fairer Handel, solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit. Übrigens, auch die Stadt München ist sehr aktiv beim Thema faire Beschaffung, also dem Einkauf unter Beachtung sozialer Kriterien, wie uns im Alten Rathaus Mona Fuchs, Fraktionsvorsitzende von Die Grünen, Rosaliste Volt im Münchner Stadtrat berichtete.
Wir sind hier im Alten Rathaus bei der Preisverleihung Hauptstadt des fairen Handels. Du bist hier eine der Laudatorinnen. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal zum fairen Handel. Die Stadt München tut ja einiges für den fairen Handel. Kannst du da ein bisschen sagen, was?
Ja, das beginnt vor allem natürlich bei der Beschaffung, also bei den Dingen, die wir einkaufen. Vor allem da, was wir nicht kaufen, ja, jetzt zum Beispiel bei Materialien, denke ich an Holz, wir kaufen selbstverständlich keine Tropenhölzer. Ja. Beginnt im Lebensmittelbereich, ja, wir haben ja auch viele Kantinen etc. Bei den Sachen, die man eben nicht regional, saisonal kaufen kann, da denkt man vor allem an Kaffee und Schokolade, dass die eben aus fairem Handel kommen und geht dann aber noch viel weiter, wie beispielsweise beim Schulsport, ja, zu sagen, woher kommen unsere Fußbälle? Und da haben wir natürlich auch an 320 Schulen faire Fußbälle im Einsatz.
Warum ist es wichtig, dass eine Kommune wie die Stadt München fair beschafft oder einkauft, nicht nur unter ökologischer Kriterien, sondern auch unter sozialer Kriterien macht?
Das ist wichtig, weil eine Kommune quasi gelebte Praxis vollzieht, Tag für Tag. Ja, wenn wir an den Leitsatz denken, global denken, lokal handeln, faire Beschaffung darf halt nicht nur Theorie sein, sondern faire Beschaffung muss tagtäglich umgesetzt werden, in den Rathäusern, in der Verwaltung, aber auch in Schulen, der Wissenschaft und natürlich auch der engagierten Zivilgesellschaft der NGOs. Und die bilden alle ein gemeinsames Bündnis, die faire Beschaffung weiterhin zu stärken.
Wie könnte man denn die faire Beschaffung noch stärken oder wo hapert es denn noch, wo könnte man mehr tun?
Also man könnte tatsächlich die Ausschreibungskriterien noch mehr und spezifischer darauf zuschreiben. Das haben wir in dieser Legislatur tatsächlich auch schon einmal gemacht. Aber da könnte man noch mal hinschauen und sich wirklich die einzelnen Produktgruppen noch sehr viel genauer vornehmen.
Gibt es noch weitere Punkte, wie man den fairen Handel oder die faire Beschaffung stärken könnte?
Ja, was man natürlich bei der Bilanzierung oder auch wenn man sich die Preisgestaltung anschaut, noch machen könnte, ist, dass man die Folgekosten unfairer Produkte stärker deutlich macht. Also das bedeutet die Folgekosten, soziale Folgekosten, gesundheitliche, aber natürlich auch die Umweltfolgekosten. Und wenn man die mit reinrechnet, also auf einen längeren Zeitraum ein Produkt bewertet, dann zeigt sich immer sehr, sehr klar, dass das faire Produkt natürlich nicht nur das sozialere, sondern auch das deutlich günstigere ist.
Kommen wir zurück hier ins alte Rathaus. Wir sind hier bei der Preisverleihung Hauptstadt des fairen Handels. Und da gibt es drei erste Preise, erste, zweite, dritte gibt es natürlich auch, aber es wird die Großstadt ausgezeichnet, es wird die mittlere Stadt und die Kleinstadt ausgezeichnet zum Thema faire Beschaffung. Du bist die Laudatorin für den ersten Preis für die Großstadt im ersten Mal. Wer hat denn gewonnen?
Ich freue mich sehr, dass ich der Hansestadt Lübeck den Preis verleihen durfte.
Und warum hat Lübeck den Preis bekommen?
Lübeck macht ganz vieles in der fairen Beschaffung, vor allem auch in Netzwerken gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und vielen anderen. Und dabei sind sie sehr kreativ. Ja, zum Beispiel haben sie die Hauptstadt des fairen Marzipans ausgerufen. Und etwas, was ja wirklich ein Lübecker Wahrzeichen ist, hier sind sie an die faire Beschaffung gegangen. Aber sie scheuen auch vor dicken Brettern nicht zurück, wie beispielsweise dem IT-Bereich, wo es durchaus schwierig ist, in die faire Beschaffung zu gehen und auch das haben sie angegangen.
Das heißt, die Stadt München könnte auch mal bei der Stadt Lübeck vorstellig werden und mal schauen, was es da zu erfahren und zu vielleicht auch selbst zu nutzen gibt.
Auf jeden Fall. Also gerade das ist ja der Mehrwert von so Veranstaltungen wie die heutige, dass Kommunen miteinander in Kontakt kommen und voneinander lernen können.
Soweit Mona Fuchs, Fraktionsvorsitzende von Die Grünen Rosa Liste Volt im Münchner Stadtrat.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora Förderverein für nur 60 Euro im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Wir haben es schon erwähnt, Lübeck hat bei der Preisverleihung Hauptstadt des fairen Handels in der Kategorie Große Kommunen den ersten Preis gewonnen. Bei den mittleren Kommunen war es Ludwigsburg und bei den kleinen die Inselgemeinde Langeoog. Falls ihr mehr über die Preisverleihung im Alten Rathaus in München erfahren wollt, unter lora924.de findet ihr dazu eine ganze Sendung über die drei Preisträgerkommunen. Einige Preise allerdings, wie den Newcomer-Preis und verschiedene Sonderpreise, haben wir in der letzten Sendung platzbedingt unterschlagen. Und die wollen wir jetzt an dieser Stelle nachreichen. Zunächst geht es um den Newcomer-Preis. Da ging es darum, wer engagiert sich erst seit Kurzem und ist auf einem guten Weg im Sinne der Förderung von fairem Handel und fairer Beschaffung. Der Preis, der mit 10.000 Euro dotiert ist, ging an die Stadt Eibenstock im Erzgebirge. Die Laudatio hielt Dr. Klaus Nutzenberger vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Im Anschluss nahmen zwei VertreterInnen der Stadt den Preis entgegen.
Der Newcomer ist aus der Klientel der kleineren Städte, der kleineren Gemeinden, die wir besonders in der Jury im Auge hatten. Im Grunde genommen ist das Alleinstellungsmerkmal ist in der Beziehung ein doppeltes. Auf der einen Seite ist es eine kleine Stadt, sie hat also 6.860 Einwohner und auf der anderen Seite ist es kommt sie aus Ostdeutschland oder Mitteldeutschland, wie gerade gesagt worden ist, also im Erzgebirge, direkt an der Grenze oder fast an der Grenze zur Tschechischen Republik. Da steckt die Idee der Jury dahinter, dass wir versucht haben, in die Breite zu gehen und möglichst auch die kleineren Einheiten zu nehmen. Der Hintergrund ist, dass die Stadt hier sich beworben hat. Die Erstzertifizierung war im Jahre 2022, erstmalige Bewerbung beim Wettbewerb 2025. Das heißt also, es hat gleich geklappt. Herzlichen Glückwunsch, das ist natürlich eine schnelle und eine gute Entscheidung gewesen. Und worauf die Stadt besonderen Wert gelegt hat, war, dass sie eine, ja, ich will bald schon wieder sagen, interkommunale Zusammenarbeit hat, dass sie also versucht hat, in der Region nach vorne zu gehen und die anderen zu sammeln. Das ist aus meiner privaten Erfahrung auch immer das, was am A, am schwierigsten ist und B, was aber auch am nutzbringendsten ist. Weil wenn man keine Verbündeten hat bei diesem Thema, dann steht man manchmal ganz schön alleine. Und nun kenne ich die Situation vor Ort nicht direkt bei Ihnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sicherlich die eine oder andere Schwierigkeit gegeben hat, Verbündete zu finden auf verschiedenen Gebieten der Nachhaltigkeit. Das war also unsere Entscheidung. Wir freuen uns darüber und wir freuen uns auch darüber, dass die gesamte Organisation der SKEW draufgekommen ist, dass wir einen Newcomer-Preis haben, in dem Sinne, dass dieser Newcomer-Preis nicht nur damit zusammenhängt, dass Sie sich erst vor einem oder zwei Jahren beworben haben, sondern dass wir auch ganz klar sagen, wir müssen bestimmte Regionen, wir müssen auch bestimmte Arten des Wettbewerbs und der Präsentation in den Vordergrund stellen, weil es sind eben diese kleinen Gemeinden, die nachher den Fleckenteppich Bundesrepublik Deutschland schließen. Und da wollen wir ja alle hin, dass im Grunde genommen jede Gemeinde in Deutschland eine Aktion hat, die man mit der vergleichen kann, was in den anderen Großstädten oder hier eben im Erzgebirgskreis gemacht worden ist. Also nochmal herzlichen Glückwunsch.
Also, ich freue mich wirklich sehr, dass auch der Blick ins Erzgebirge gelenkt worden ist, in die kleinen Kommunen, die es wirklich nicht immer einfach haben, aber dass auch das gesehen wird, das Engagement in dieser Region. Und es ist auch schön, dass wir gemeinsam arbeiten können. Wie gesagt, mit Freiberg haben wir was gemeinsam gemacht. Und das Schöne ist, dass wir in Eibenstock, in unserer kleinen Kommune, wirklich mit den Menschen, die ganze Bevölkerung mit einbeziehen. Also dass wir nicht nur in der Verwaltung oder im Gewerbeverein, sondern dass wir das für unsere Eibenstöcker machen. Und auch die Auszeichnungsfeier, die der Kollege, ich sehe ihn jetzt nicht, von Neuss, die er so wunderbar moderiert hat, auch wirklich miterleben konnte, dass ganz Eibenstock dabei war bei der Feier. Und das, denke ich, ist ein großer Vorteil und vielleicht eine Idee, wirklich mit den Leuten und mit der ganzen Bevölkerung das zu machen. Das ist ganz wichtig.
Ja, und ganz genau, wie es richtig erwähnt wurde, als sozusagen das Thema aufkam, Eibenstock soll Fairtrade-Gemeinde werden, kann man sich vorstellen, wie es im oberen Erzgebirge im Stadtrat Fragezeichen in Augen gab. Was soll denn das jetzt bedeuten? Und man kann sagen, dass die wenigen Jahre, in denen das gestartet wurde, die Fragezeichen gewichen sind und doch viele dem Thema jetzt aufgeschlossen gegenüberstehen und eben wir mit den Bürgern da ganz konkret ins Geschick kommen. Weil schon viel über Schokolade gesprochen wurde und Ähnliches ist beispielsweise bei den Seniorengeburtstagen, wenn man dann faire Geschenke übergibt, öffnet das Thema und dann kommt man ins Gespräch. Und ich glaube, das ist genau der Weg, wie man in die Breite kommt. Und deswegen freuen wir uns ganz sehr, dass wir hier ausgezeichnet wurden und den Weg dadurch weitergehen können und alle, die sich engagieren, natürlich auch eine Wertschätzung dafür bekommen. Herzlichen Dank an diese Organisation.
Soweit zwei VertreterInnen der Stadt Eibenstock. Die Stadt im Erzgebirge hat den Newcomer-Preis bei der Preisverleihung Hauptstadt des fairen Handels bekommen. Den Sonderpreis für faire Großveranstaltungen mit breiten Wirkung erhielt Dortmund. Die Stadt konnte die Jury diesmal mit einem breiten Nachhaltigkeitsprogramm für viele Zielgruppen, unter anderem rund um die Fußball-Europameisterschaft 2024, überzeugen. Die Laudatio hielt Michael Marwede von der Servicestelle Kommunen in der einen Welt und Erfinder des Wettbewerbs.
Das ist auch schwierig für mich, was vorzubereiten, wenn es um Fairness und fairen Handel bei Dortmund geht. Seit 22 Jahren treuer Kunde in diesem Wettbewerb, zum 6. Mal ein Preis. Das hat nichts mit mir zu tun, sondern es hat viel damit zu tun, dass die Menschen in dieser Stadt sich von Anfang an damit beschäftigt haben, wen man alles ins Boot nehmen muss und wer noch fehlt. Und ich weiß, was für eine Nuss so eine Euro 24 ist. Also Hut ab vor allen, die Olympiade machen wollen. Machen Sie die mal fair. Das wird eine dicke Nummer und wird vielleicht auch ausschlaggebend sein, wer es kriegt. Weil wenn man besonders Nachhaltigkeit mit so einem Thema umgehen will, kriegt man vielleicht sogar den Zuschlag. Von daher habe ich die Hoffnung, ihr macht weiter. Also ohne Preis auch. Das hat jetzt nicht gereicht, den Nummer zu machen mit der anderen Zahl. Ich habe gedacht, ich stelle mich dazu, sind mal 11. Nein, es fehlen leider 2 angemeldete Teilnehmende aus der Stadt Dortmund. Das wird jetzt keine fertige Mannschaft. Das wäre auch eine super Mannschaft. Die wäre nämlich sehr gemischt, altersmäßig, geschlechtsmäßig. Und sie wären sehr große Laien. Und wir sind sicherlich gespannt, das Stadion, wo auch immer, damit zu füllen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, herzlichen Dank, Herr Marede. Sie haben es ja gerade schon gesagt, wir sind irgendwie so eine Art Dauerkunde. Aber ich muss wirklich sagen, dass das für uns wirklich auch sehr wichtig ist, auch was Sie veranstalten. Und da sind wir sehr, sehr dankbar. Ich kann das nur sagen, wir sind immer wieder auch inspiriert, wenn wir jetzt nach Hause fahren. Also das ist einfach toll, einfach heute auch hier diesen Spirit auch zu erleben und einfach auch diese positive Stimmung für das Thema. Weil es wurde vorhin schon gesagt, die Rahmenbedingungen sind nicht besser geworden. Man hat irgendwie immer das Gefühl, man muss noch stärker sich da auch reingeben. Und da ist so ein Tag wie heute wirklich für uns hervorragend. Und naja, es wurde ja gerade schon gesagt, also wir hätten, glaube ich, irgendwie 3 Fußballmannschaften mitbringen können. So viele Leute sind da bei uns wirklich und wahrscheinlich noch mehr, wahrscheinlich irgendwie eine Jugendmannschaft noch dabei haben können. Also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Team. Ich bin super dankbar und auch super stolz, heute in Dortmund arbeiten zu dürfen. Das ist euer Preis, ne? Also.
Soweit ein Vertreter der Stadt Dortmund, die den Sonderpreis Faire Großveranstaltungen mit Breitenwirkung bekommen hat. Den Sonderpreis für die Weiterentwicklung ihres Weltladens zum Begegnungsort erhielt Neumarkt in der Oberpfalz. Hören wir zunächst Christoph Albuschkat vom Weltladen Dachverband mit seiner Laudatio und im Anschluss nimmt Ralf Mützel, Amtsleiter für Nachhaltigkeit in Neumarkt in der Oberpfalz, den Preis entgegen.
Ja, Neumarkt in der Oberpfalz ist keine Unbekannte in diesem Wettbewerb, Hauptstadt des fairen Handels 2019 und seitdem nicht mehr beworben. Da kann man sich die Frage stellen, was machen die, ruhen die sich aus? Das haben sie nicht gemacht, sondern sie arbeiten auf sehr hohem Niveau, was den fairen Handel angeht. Faire Beschaffung, Stadtschokolade, Fitten Weltladen, Partnerschaft mit Drakenberg. Was die Jury aber besonders beeindruckt hat, und dafür gilt dieser Sonderpreis, ist dieser intensive Prozess, den ihr in den letzten 3-4 Jahren durchlaufen habt, um den Weltladen als zentralen Akteur des fairen Handels in der Kommune neu aufzustellen, weiterzuentwickeln, auf ein anderes Niveau zu bringen. Das war wirklich sehr beeindruckend. Neues Team, neues Konzept, neues Layout, neues Design, neuer Standort, alles neu. Und seit Mitte letzten Jahres ist der Weltladen, der Weltwinkel 360 Grad heißt, in Neumarkt, ein Wohlfühlort, ein Begegnungsort und ein ganz toller Ort in der Stadt. Dafür herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für den Preis. Ich glaube, ich träume jetzt im Moment, weil das hätte ich mir wirklich nicht gedacht, dass wir jetzt heute Abend hier oben stehen und für den Weltwinkel ausgezeichnet werden. Ich hätte jetzt fast gesagt, der erste, zweite, dritte Platz ist auch ganz attraktiv. Aber dieser Preis für unseren Weltwinkel, für unseren Weltladen, berührt mich einfach aus dem Grund, weil wir die letzten 3 Jahre, Sie haben es angedeutet, wirklich sehr viel Schweiß, sehr viel Emotionen, sehr viel Arbeit da reingesteckt haben, um für Neumarkt wieder einen neuen Weltladen auf die Beine zu stellen. Und ich bin ja jetzt bei der Stadt Amtsleiter für Nachhaltigkeit und jetzt auch im Vorstand des Vereins. Wir haben heute Nachmittag schon über den Weltwinkel was gehört und wir haben auch über das Thema junges Engagement gesprochen. Ja, die Nicole ist dabei und der Fabian. Und die Nicole ist halb so jung wie ich und der Fabian ist 3-mal so jung wie ich. Also jünger geht's ja nicht. Die Nicole ist unsere Keypol-Stelle bei der Stadt. Der Fabian ist bei uns im Verein tatsächlich aktiv, auch im Bereich Social Media. Und er ist Beiratsvorsitzender für Umwelt bei der Stadt Neumarkt. Also junges Engagement, auch querschnittsorientiert im Umweltbeirat der Stadt Neumarkt. Ganz klasse Sache. Und der Preis, ein letzter Satz, freut mich deshalb auch so sehr, weil es eigentlich stellvertretend eine Botschaft ist für uns Kommunen, ich habe eine Dienstreise beantragt, ich bekomme die Zeit gut geschrieben, ich werde bezahlt, wunderbar. Die vielen Ehrenamtlichen in den Weltläden machen das umsonst. Und ich habe die andere Seite jetzt auch über die letzten 3 Jahre kennengelernt, was es heißt, sich ehrenamtlich für den Fernhandel einzusetzen, was für ein dickes Fell man braucht, welche Rückschläge man verkraften muss. Und die Großwetterlage in Deutschland, in der Welt, macht ja auch nicht unbedingt Mut. Und wenn wir die Fairness hochhalten in den Kommunen und in den Weltläden, dann stimmt mich das sehr hoffnungsfroh. Und ich möchte auch noch eine Botschaft rausbringen an alle Kommunen, wobei ich jetzt gehört habe, die Weltläden sind schon ein paar Mal genannt worden. Ich glaube, in jeder Kommune, die heute Abend hier oben steht oder die im Publikum vertreten ist, jeder weiß von uns, wie wichtig die Weltläden sind. Aber unterstützt die Weltläden so gut wie es geht. Geht weiter wie jetzt das Reguläre, sage ich mal. Man kann mal einen Zuschuss geben, aber seht die Weltläden als Struktur für den fairen Handel. Und es bleibt ein ganz wichtiger zentraler Akteur der Weltladen in eurer Stadt und steht den Menschen beiseite und unterstützt das Ganze auch finanziell, soweit es geht. Danke.
Ralf Mützel, Amtsleiter für Nachhaltigkeit in Neumarkt in der Oberpfalz. Den Sonderpreis erhielt die Stadt für die Weiterentwicklung ihres Weltladens Weltwinkel 360 Grad zum Begegnungsort. Und zum Schluss kommen wir zum Publikumspreis. 4 Wochen konnte abgestimmt werden. 50 Kommunen haben mitgemacht und es wurden 10.000 Stimmen abgegeben. Gewonnen hat zur Überraschung aller die Kleinstadt Elkmann im unterfränkischen Landkreis Haßberge. Ingrid Ahrens, Geschäftsführerin von Engagement Global, hat die Laudatio gehalten. Der Bürgermeister von Elkmann, Michael Ziegler, nahm den Preis anschließend entgegen.
Sie müssen uns verraten, wie Sie es geschafft haben, so viele Stimmen zu erzielen als kleine Gemeinde. Ich glaube, es waren 1500 Stimmen, das mit ein Drittel Ihrer Bevölkerung hat praktisch abgestimmt. Ich weiß nicht, oder ob Sie es verraten wollen, das Geheimnis, weil das, die Konkurrenz könnte ja sonst wieder groß sein. Na, aber davon unabhängig habe ich mir sagen lassen, dass bei Ihrer Bewerbung durchaus die Vielfalt Ihrer Aktionen begeistert hat und dass Sie auch sehr dazu beigetragen, dass der Landkreis Haßberge eine Fairtrade-Zertifizierung bekommt. Und dafür gehört auch was zu, als kleine Kommune da so viel zu machen. Also nochmal ganz herzlichen Glückwunsch von mir.
Ja, danke schön alle, die für uns gestimmt haben. Das freut uns natürlich unheimlich. Ich kann es aber verraten, den Trick ist ganz einfach. Elkmann hätte es nie allein geschafft. Wir wollen im Landkreis zusammenarbeiten und Kollege aus Ebern hat dann dementsprechend geworben, auch für uns, nicht nur im Landkreis Haßberge, sondern international. Er war in England gewesen, selbst da hat er Stimmen für uns geholt, sage ich jetzt mal. Auch dafür Dankeschön für die Unterstützung. Und ich glaube, das ist auch Sinn und Zweck, nicht allein zu kämpfen, sondern in der Gemeinschaft zu kämpfen, zusammen zu kämpfen und zusammen nach vorne zu reiten. Und deswegen herzlichen Dank an Ebern und alle, die uns unterstützt haben. Vergelt's Gott für euer großes Engagement. Aber ich möchte trotzdem noch einen Satz erwähnen zum Ehrenamt. Das wurde schon so oft heute erwähnt. Ehrenamt macht die Arbeit. Aber für mich ist das Ehrenamt auch der Ideengeber. Da stehen unsere 2 Damen, die die Ideen geben. Und gerade unsere Elisabeth, die kommt immer zu mir und sagt, Herr Bürgermeister, ich habe neue Ideen. Das und das und das können wir machen und die Aktion können wir machen. Ich sage, ja, wäre schon gut und so, ja, kannst du gerne machen. Und dann sagt sie, ich wollte bloß, dass du da okay gegeben hast, ich mache das. Ich setze das um. Und diese Leute brauchen wir, die nicht Ideen haben, sondern die auch die Ideen umsetzen, die dementsprechend begeistert sind. Und deswegen... Den Preis hat die Elisabeth verdient, den Publikumspreis, und die Iris, die es bei uns in der Verwaltung mit umsetzt. Und ich weiß, in vielen Gemeinden gibt es viele Elisabeths und Iris, die dementsprechend die Arbeit machen. Herzlichen Dank für das große Anerkennung für unsere Stadt Elkmann.
Soweit der Bürgermeister von Elkmann, Michael Ziegler. Elkmann hat den Publikumspreis bei der Preisverleihung Hauptstadt des fairen Handels gewonnen. Die Veranstaltung fand am 29. Oktober im Alten Rathaus in München statt. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Die nächste Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen. Fairer Handel, solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit könnt ihr am Dienstag, den 30. Dezember um 17 Uhr hören. Dann berichten wir von der Messe München Global, solidarisch aktiv, organisiert vom Nord-Süd-Forum und der Stadt München, auf der sich viele AkteurInnen der Entwicklungszusammenarbeit präsentierten. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Weiter geht es jetzt mit dem LoRa-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.